Ja, ich bin jetzt hier auf der KubeCon 2024. Bei mir ist Andreas Gramner und er ist CNCF-Ambassador und Captain Maintainer. Du bist seit 16 Jahren bei Dynatrace und da für Observability zuständig oder mit zuständig. Hallo Andreas.
Servus, ja. Freut mich, dass wir die Zeit finden hier in Paris.
Und ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung, was Captain ist, aber das ist so eins der Sachen, die du als Maintainer da häufig mit am meisten gerade machst. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was bedeutet Captain? Mhm. Man klingt schon so, als hätte es irgendwas mit Kubernetes zu tun, ja, aber so richtig, genau, was ist das, wofür brauche ich das?
Ja, ich erkläre dir mal das Problem, was wir damit lösen wollen. Und zwar das Problem bei Kubernetes, einige der Hörer werden hoffentlich wissen, was Kubernetes ist und wie Kubernetes funktioniert. Aber um es simpel zu sagen, wenn man eine Anwendung auf Kubernetes deployt, dann deployt man ja einen oder mehreren sogenannten Workloads, zum Beispiel ein Frontend, ein Backend, eine Datenbank, die deployt man, indem man Manifeste schreibt, ja, indem man definiert, was man da deployed haben will. Da macht man entweder ein kubectl apply oder man verwendet Tools wie Argo oder Flux dafür und dann hofft man, dass einfach alles am Schluss gut läuft. Und Kubernetes selbst ist ein bisschen wie eine Blackbox. Da gibt es einen Kubernetes Pod Scheduler, der nimmt diese Anfragen und sagt, okay, ich brauche hier 3 Pods. Dann sucht der Kubernetes Pod Scheduler den richtigen Platz und deployt es dann und hoffentlich alles ist grün. Das Problem ist aber, was ist, wenn das nicht so funktioniert? Was ist, wenn man wartet eine halbe Minute, eine Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und irgendwie wird das Deployment nie fertig. Wieso ist das so? Natürlich kann man dann Troubleshooting machen. Man kann dann reingehen, wenn man sich auskennt mit Logs Kubernetes, gucken. Logs gucken, describen vom Deployment und alles Mögliche. Jetzt ist aber so, dass natürlich nicht jeder so versiert ist mit Kubernetes und außerdem willst du in einer Organisation nicht jeden das Ganze lernen. Was Captain jetzt macht, Captain bietet Observability in das Deployment selbst. Das heißt, wie auch immer du jetzt deployst auf Kubernetes, sei es mit kubectl apply, mit Argo, mit Flux, mit Jenkins, wie auch immer, erzeugt Captain einen sogenannten Distributed Trace, verwendet OpenTelemetry. OpenTelemetry ist auch ein großes, prominentes Projekt in der CNCF. Das heißt, wir erzeugen einen Trace, der genau zeigt, von Anfang, wo du den Request absetzt auf Kubernetes, um einen oder mehreren Workloads zu deployen, bis zum Schluss erzeugen wir einen Trace, der genau zeigt, wann Kubernetes, welchen Pod, wohin deployed hat, wie lange es gedauert hat, wo was gut gegangen ist, wo was schlecht gegangen ist. Das heißt, wir verwenden Distributed Tracing, nicht im traditionellen Sinn vom Tracen eines Requests in einer End-User-Anwendung, vom End-User bis zur Datenbank, sondern vom ersten bis zum letzten Pod. Mhm. Und das Zweite, was dann Captain auch noch macht, Traces sind gut für Error-Analyse, wenn ein Deployment nicht gut läuft. Wir erzeugen aber auch Metriken. Metriken zum Beispiel, wie oft werden deployed? Wie lange dauert das Deployment? Wie viele gehen gut? Wie viel gehen schlecht von den Deployments? Und das sind so Teile dieser DORA-Metriken, dieser DevOps-Metriken, die viele Organisationen eigentlich verwenden, um zu messen, wie gut die Entwicklungsumgebung eigentlich ist oder wie gut die Entwicklungsmannschaft, wie oft deployed wird. Und das heißt, Captain bietet das einfach an, indem man Captain installiert und ihn pro Namespace aktiviert und man bekommt dann automatisch Prometheus-Metriken und OpenTelemetry-Traces.
Und diese Sachen muss ich mir ja noch irgendwie anzeigen, damit ich ein Grafana für oder.
Genau, was auch immer. Das heißt, im Endeffekt, wir erzeugen ja quasi OpenTelemetry-Traces und Prometheus-Metriken. Meinst du jetzt dort, die Daten kannst du jetzt auf Jäger schicken, um einen Jäger-Tracer anzusehen. Du kannst das irgendwo in ein Backend schicken und dann zum Beispiel mit Grafana visualisieren. Du kannst es natürlich auch an irgendeinen der APM oder Observability-Vendoren schicken, weil die meisten verstehen mittlerweile OpenTelemetry und Prometheus. Das heißt, die Visualisierung überlassen wir dem End-User, weil der End-User hat ja schon irgendwie sich festgelegt, wie er Observability-Daten visualisiert.
Mhm. Okay. Ja, die meisten haben natürlich irgendeine Lösung dafür. Das heißt, ich muss aber jetzt keine CI/CD-Pipeline haben, um Captain zu benutzen.
Nein, also gar nicht. Ne? Okay. Nein, es ist im Endeffekt nur ein Tool, das ich quasi in meiner Plattform habe. Wir sprechen sehr viel mit Platform-Engineers, die jetzt gerade auf Kubernetes aufbauend gewisse Tools einsetzen, um eben diese Developer Experience einfacher zu machen. Ja? Das heißt, da wird Argo oder Flux verwendet für GitOps Deployments. Dann, wie gesagt, Captain spielt da, glaube ich, sehr gut rein und Captain wird dann im Endeffekt nur mehr auf Namespace-Ebene enabled über eine Annotation. Das heißt, das kann man auch wieder dann pro Namespace aktivieren oder eben nicht aktivieren und die Traces werden dann automatisch an das Observability Backend geschickt.
Das heißt, Captain arbeitet auch mit vielen verschiedenen Tools an der Stelle zusammen. Also ich bin da jetzt nicht festgelegt, wenn ich jetzt sage, oder wenn jetzt jemand denkt, okay, ich setze Captain ein, dann heißt es nicht, ich muss unbedingt Argo CD nehmen, nee. Ich muss unbedingt das und jenes nehmen. Genau. Also da, die sind austauschbar irgendwie.
Ganz genau, weil Captain hängt sich quasi in den Kubernetes Pod Scheduler rein. Der Pod Scheduler ist die zentrale Komponente in Kubernetes, die, wenn eine Anfrage reinkommt über ich möchte gerne dieses Deployment machen, der Pod Scheduler nimmt diese Anfrage und versucht sie dann quasi zu erfüllen, indem er sagt, okay, welchen Pod habe ich hier? Okay, der braucht, weiß ich nicht, so viele Microcores, so viel Memory, wo wird denn der hin deployed? Und wir haben da quasi eine Möglichkeit über Webhooks in Kubernetes, um uns dort reinzuhängen, und somit können wir unabhängig, welches Tool jetzt deployed, oder welches Tool die Anfrage an Kubernetes stellt, etwas zu deployen, können wir diese Adresses erzeugen. Und das ist das Schöne dran. Ich verwende jetzt immer Argo und Flux als Beispiel, weil es jetzt sehr prominente Tools sind in diesem Umfeld. Ja, aber
ihr könnt auch das mit GitLab einfach so
ganz
machen.
Genau.
Oder
also ganz
mit GitLab
genau.
Runner.
Ganz
oder,
genau.
Oder darauf verzichten, wie wir.
Oder darauf verzichten, genau.
Okay.
Ja, genau.
Und das per Hand sozusagen machen. Okay. Und Captain muss ich das als Developer mir überlegen, dass ich das verwenden will, oder frage ich da mein Infrastrukturteam und sage, ich hätte gerne diese Observability-Daten schon, und dann überlegt sich das Infrastrukturteam, dann machen wir es mit Captain.
Ja, grundsätzlich glaube ich, sind es immer die Teams, die auch das Delivery reinbringen in eine Kubernetes-Umgebung. Also die gleichen Teams, die GitLab oder Jenkins oder Argo und Flux reinbringen in eine Organisation, sagen dann, hey, wir sehen, dass oft Pipelines schieflaufen. Wie können wir bessere Diagnose bringen? Und da gibt es Captain als Tool. Das heißt, das Team, ich sage jetzt mal Plattform Engineering, sehen wir halt sehr oft, oder DevOps-Team oder Infrastructure, wer auch immer verantwortlich ist, um diese Tools auf Kubernetes zu bringen, die würden dann auch Captain reinbringen. Aber der Entwickler hat dann pro Namespace die Option, über eine Annotation zu sagen, ich möchte jetzt auf meinem Namespace, wo ich meine App deploye, wirklich auch Captain aktivieren.
Okay, also es ist keine Pflicht. Also wenn
nein,
er sagt,
keine Pflicht. Nein.
Das heißt auch nicht, dass ein Team dann oder wenn das Infrastruktur festgelegt hat, okay, wir würden Captain verwenden, aber jemand sagt,
brauche ich nicht,
ich will jetzt diese, weil keine Ahnung, wie viel Pots das Ding dann jetzt noch mit aufmacht, kannst du vielleicht nochmal erklären, welche?
Es ist einfach nur ein Operator, das heißt, der Operator hängt sich dann über einen Webhook in Kubernetes rein, und wir haben selbst sonst keinen Overhead mehr. Ja, das ist das Schöne dran. Ja, wir sind eigentlich sehr low Overhead, weil wir hängen uns zwar eine zentrale Komponente in Kubernetes rein über einen Webhook, aber wir sind nur aktiv, wenn dann Kubernetes uns sagt, hey, da gibt es jetzt ein Deployment in diesem Namespace, und wir sehen dann noch, ist dieser Namespace annotiert, ob Captain aktiv sein soll, ja oder nein. Wenn nicht, macht man gar nichts. Wenn ja, erzeugt man einen Trace.
Okay. Apropos Hooks, ich habe auch gelesen, dass ihr so Pre-Hooks oder Post-Hooks irgendwie haben könnt, dass man davor und danach
genau, super, danke, dass du aufbringst, weil das ist der zweite große Use Case. Also der erste ist quasi die Observability. Mhm. Wie oft wird deployed? Was passiert beim Deployment?
Wie lange dauert es?
Wo läuft es schief? Das zweite ist, was wir auch gelernt haben, nur wenn man jetzt deployed und am Schluss vom Deployment sind alle Pods laufen und healthy, heißt das nicht, dass die Anwendung läuft. Ja, da gibt es viele Sachen. Entweder hat eine Anwendung deployed, aber die Depending der Datenbank ist eigentlich auch falsche, und im Endeffekt gehe ich jetzt auf ein falsches externes System. Oder ich deploye, habe aber meinen Ingress falsch konfiguriert. Deswegen kommen jetzt keine User drauf. Ja, gibt es ja Sachen, die schieflaufen. Ich sage immer, pod healthy does not mean application healthy and accessible. Jetzt bietet Captain zwei Möglichkeiten an. Pre- und Post-Deployment, das heißt bevor dann Kubernetes, Pod Scheduler wirklich anfangen zum Deployen, können wir Tasks und Evaluations ausführen. Das heißt, wir haben im Captain die Möglichkeit zu sagen, bitte führe diesen Task aus. Ein Task ist ähnlich wie bei GitHub Actions einfach ein Container, beziehungsweise wir bieten auch an, über TypeScript Functions zu schreiben, die wir in einem Container ausführen, die zum Beispiel sagen, ist das Depending Environment da, sind auf dem Git Commit alle Requirements drauf. Also ich kann einfach Pre-Checks machen. Ich kann aber auch Checks machen gegen Observability-Daten. Zum Beispiel habe ich genug Ressourcen zur Verfügung. Ich kann auf Prometheus gehen oder auf andere Observability-Daten, auf Observability-Vendoren und sagen, ist das Environment überhaupt ready? Wenn das Environment nicht ready ist und diese Checks fehlen, dann geben wir an den Pod-Scheduler auch weiter, du, zurzeit können wir nicht deployen, weil die Pre-Checks nicht successful sind.
Das würde dann auch anhalten an der
das
Stelle.
Das würde dann anhalten, genau. Das würde im Endeffekt das Gleiche bewirken, als wenn du auf deinem Kubernetes-Cluster nicht genug CPU oder Memory hast. dann würde im Endeffekt auch der Pod-Scheduler sagen, du, es tut mir leid, ich habe nichts gefunden. Ja, genau. Und in dem Fall sagt dann der Pod-Scheduler, du, es tut mir leid, aber der Captain sagt, es geht zurzeit nicht. Und das Gleiche, was wir Pre-Check machen, Pre-Deployment-Checks, machen wir auch Post-Deployment. Das heißt, als Post-Deployment-Check kannst du auch wieder sagen, hey, jetzt möchte ich wirklich sicherstellen, dass meine Anwendung auch von außen zugreifbar ist. Jetzt setze ich mal einen Curl-Request ab auf dem Endpoint. Oder ich frage jetzt mein Observability-Tool, ob meine SLOs nach wie vor alle grün sind. Ja, das heißt, vor dem Deployment verhindern oder zumindest validieren, ob das Environment überhaupt ready ist, und nach dem Deployment verifizieren, dass nicht nur die Pods laufen, sondern auch wirklich die Anwendung zugreifen.
Genau. Funktioniert, okay. Genau. Und weil du jetzt gesagt hast, ich kann einen Curl-Request oder sowas absetzen, wie programmiere ich das? Muss ich mich da an irgendeine bestimmte Programmiersprache halten oder kann ich einfach jedes Skript aufrufen oder wie funktioniert das?
Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, einfach einen Container zu definieren. Das heißt, wir starten dann einfach den Container via GitHub Action. Ja, du kannst jeden Container einfach. Dieser Container bekommt natürlich dann Kontext mit von uns. Das heißt, in welchem Kontext wird ausgeführt? Pre- oder Post-Deployment-Check? Für welche Anwendung? Das heißt, das wird alles mitgegeben. Wir bieten auch an eine TypeScript-basierte Sprache. Also du kannst auch in TypeScript kannst du schreiben und das packen wir dann in eine Dino Runtime. Das heißt, für schnelle Checks kannst du einfach in TypeScript programmieren und einfach ein schnelles Curl-Request absetzen. Aber die einfachste Variante ist vermutlich einfach einen Container zu nehmen, wo alles drin ist.
Genau, ja. Den man vielleicht sowieso hat, weil man das vorher ja auch schon irgendwie mal gemacht hat.
Genau.
Geguckt hat, ob seine Anwendung läuft oder
genau,
solche Sachen.
Genau, und diese Metric-Checks oder wir nennen es Objectives-Checks oder SLO-Checks, Service-Level-Objectives-Checks, da braucht man selbst nicht coden, sondern da kann man einfach nur definieren, ich möchte von Prometheus diese Query absetzen oder ich arbeite bei Dynatrace, bei Dynatrace gibt es auch eine Integration, ich möchte von Dynatrace diese und diese Metric haben und ich möchte gerne validieren vor oder nach dem Deployment, dass diese Metric in einem gewissen Wertebereich steckt. Ja?
Okay.
Wir nennen diese Komponente den sogenannten Captain Metrics Server. Das heißt, der Captain Metrics Server selbst holt sich Metriken von Datensourcen, Prometheus, Dynatrace, Datadog, New Relic, Splunk, was auch immer, ja, holt sich diese Metriken rein, zurück in Kubernetes und wir verwenden sie dann für diese Checks, ja, wo dann der Entwickler dann sagen kann, ich möchte gern nach dem Deployment, dass meine Availability basierend auf meinem Monitoring-Tool immer noch 100% ist oder dass ich eine gewisse Response-Time habe. Ja.
Und wenn so ein Post-Check dann failt, was mache ich dann? Also beim Pre-Check, okay, da höre ich auf.
Ja.
Beim Post-Check baue ich jetzt alles wieder ab und sage Hilfe.
Nein, beim Post-Check können wir das Rollback natürlich nicht direkt machen, aber beim Post-Check wäre es dann so, dann würde das im Endeffekt als Status aufscheinen, zum Beispiel in Argo, oder man würde dann zum Beispiel einen Workflow triggern, der dann das Rollback macht und man würde Leute notifizieren. Ja. Mhm. Wir haben dort leider von der Kubernetes-Architektur nicht mehr die Möglichkeit, das Kubernetes selbst zu sagen, Rollback. Aber da würde man zum Beispiel zum Thema Progressive Delivery, da gibt es ja viele Tools, wie zum Beispiel Argo Rollouts. Man könnte doch Argo Rollouts steuern damit und dann würde Argo Rollouts, also ein Higher-Level-Tool, eigentlich das Rollback dann vornehmen. Ja.
Okay.
Genau.
Wäre natürlich auch wichtig, gerade wenn es irgendeine produktive Anwendung ist, zu sagen, mein Deployment hat nicht richtig funktioniert, ich muss schnell wieder zurück, um auf einen Stand zu kommen, der bis vor ein paar Sekunden eben noch richtig funktioniert hat.
Genau.
Das will ich natürlich schon haben. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, was weiß ich, eine Message, egal ob es E-Mail oder Slack oder irgendwas rausschicken und dann meine Entwickler sagen, halt hier.
Genau, es geht wieder über diese Tasks. Das heißt, diese Tasks werden ausgeführt, nachdem die Evaluations ausgeführt werden. Das heißt, der Task bekommt dann auch mit, Post-Deployment ist jetzt der Post-Deployment-Evaluation-Task, also die SLOs, diese Metriken, sind die grün oder rot? Und aufgrund von dem kannst du dann auch reagieren und sagen, hey, alles ist grün, super, ich schicke nur eine Info-Message oder rot, jetzt mache ich ein Jira-Ticket auf.
Was ist denn jetzt gerade neu bei Captain? Was habt ihr denn in letzter Zeit zusätzlich entwickelt oder wo seid ihr gerade dran vielleicht auch?
Ja, vielleicht historisch muss man sehen, wir arbeiten seit 6 Jahren an Captain und vor 6 Jahren hat die Welt anders ausgesehen in Kubernetes, ja. Und wir haben auch, glaube ich, damals versucht, zu viele Probleme zu lösen. Ja. Wir haben dort unsere eigene UI gehabt, um eben diese Daten zu visualisieren. Wir haben auch eigene Workflows drinnen gehabt. Und 5 Jahre später, also jetzt, haben wir gesehen, unsere Community hat uns gesagt, hey, es ist zwar super, dass ihr eine eigene UI habt, aber eigentlich generiert sie OpenTelemetry-Daten und Prometheus und wir wollen diese Daten in unserem Observability-Tool. Also das heißt,
direkt.
Ganz und, genau, ja. Haben wir gesagt, super Feedback. ein paar haben natürlich die UI geliebt, aber der Großteil sagt, braucht man nicht. Ja. Das heißt, wir haben uns erstens einmal jetzt geschiftet auf, wir erzeugen wirklich OpenTelemeter in Prometheus und somit haben wir alles da abgehandelt. Dann, wir haben eine eigene, wir haben Sequences genannt, ähnlich wie ein Workflow. Wir brauchen keine Workflow-Engine mehr, weil es gibt Algo-Workflows und es gibt viele andere Workflow-Tools in Kubernetes. Das heißt, wir haben uns wirklich gesagt, wir fokussieren uns auf das, wo wirklich die Probleme, wo die Leute noch die Probleme haben. Das ist Deployment Observability, was wird deployed, was ist langsam, was schlägt fehl und diese Pre- und Post-Deployment-Checks und Tasks. Und auf das haben wir uns jetzt fokussiert und heuer, also diese Woche, haben wir auch offiziell die Version 2.0 released. Das, was wir vor 6 Jahren gestartet haben, hat jetzt lange Version 1.0 geheißen. Dann haben wir in der Transition-Phase, das hat jetzt ungefähr 1,5 Jahre gedauert, haben wir Captain Lifecycle Toolkit genannt, weil es ist um den Lifecycle von einem Deployment gegangen. Und dies haben wir jetzt offiziell jetzt auf Captain 2.0 benannt. Und das heißt, Captain 2.0, die aktuelle Version, ist genau das, was ich jetzt erklärt habe.
Okay.
Und wir haben einen langen Weg gehabt bis dahin, aber wir haben jetzt uns wirklich den Sweet Spot gefunden und wir bekommen auch das Feedback von der Community, speziell jetzt von der GitOps Community, Algo Flux, dass wir hier wirklich ein Problem lösen.
Okay, dass die Leute da wirklich happy sind, dass ihr das die Probleme angeht, die da auch wirklich drängend sind und nicht euch verkünstelt sozusagen.
Ganz ja. Genau, ja,
ja. Ja, ja. Okay, also ihr habt sogar gerebrandet, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, was ist denn dieses Toolkit jetzt, ja, genau, noch? Ja. Ist es nochmal ein anderes Produkt, ja, oder nee, Captain 2.0 ist
Captain, genau, ja.
Ist genau das. Jetzt hast du ganz oft OpenTelemetry gesagt. Mhm. Was ist denn genau das, was macht das besonders?
Also OpenTelemetry ist ja quasi ein Standard, wie Telemetriedaten, Traces, Logs und Metriken eigentlich in einer Anwendung gecaptured werden. Ja? For a lack of better terms. Oft verlerne ich leider die deutschen Wörter schon.
Geht uns allen so, glaube ich,
in der Community. Vielleicht muss man ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich bin ja seit 16 Jahren bei der Dynatrace und die Dynatrace gibt es schon länger und davor hat es auch schon Observability-Tools gegeben. Nur die haben halt damals Monitoring-Tools geheißen, jetzt heißen sie Observability-Tools. Mhm. Das heißt, viele dieser Tools, genauso wie bei der Dynatrace, wir haben Agenten geschrieben, also quasi Softwarekomponenten, einen Softwareagenten, den man installiert hat und dieser Agent hat dann versucht, aus Anwendungen, aus Java, .NET und so weiter, Daten zu extrahieren. Metriken, Logs und Traces. Und jeder hat sein eigenes Süppchen irgendwie ein bisschen gekocht. Mit OpenTelemetry gibt es einen Standard. Da gibt es Standard-Libraries für Anwendungsentwickler, um zu sagen, wie kann ich jetzt meine Anwendung so erweitern, damit meine Anwendung Metriken generiert, Traces generiert, oder sogenannte Spans generiert und Logs so, dass sie über OpenTelemetry, über diesen Standard dann nach außen gegeben werden und von jedem Observability-Tool, von jedem Backend aufgegriffen werden können, egal ob das jetzt dort Jaeger ist, Grafana, Elastic, Datadog, Dynatrace, New Relic. So, es gibt quasi einen Standard auf der, wie werden die Daten generiert und das Protokoll, quasi die Daten, die da rauskommen. Und dann gibt es unterschiedliche Backend-Provider, ob sowohl Open Source als auch kommerzielle, die dann diese Daten verstehen. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso wir bei Captain OpenTelemetry einsetzen, weil wir erzeugen sogenannte Traces und wir erzeugen Metriken und deswegen steigen wir natürlich auch auf einen Standard auf, weil wenn wir Standarddaten erzeugen, gibt es unterschiedliche Tools, die dann der Enduser verwenden kann, um diese Standarddaten anzuzeigen und zu analysieren.
Ja, und das eine Tool hat vielleicht den einen Vorteil, das andere Tool...
Ganz genau, ja, genau.
Ich muss aber als Entwickler jetzt wirklich aufpassen, dass meine Applikation diese Daten irgendwie erzeugen kann. Oder gibt's da, oder muss ich einfach nur eine Library einhängen und dann funktioniert das also automatisch?
Genau, also bei OpenTelemetry, wir sprechen jetzt über OpenTelemetry und nicht mehr über Captain.
Ja.
Bei OpenTelemetry gibt's mittlerweile auch sehr viele Autoinstrumentatoren. Ich hoffe, das ist ein richtiges deutsches Wort. Quasi angefangen hat es natürlich, es gibt ein SDK für die unterschiedlichen Sprachen und als Entwickler muss ich meinen Code ändern, um eben diesen Daten zu erzeugen. Mittlerweile gibt es für die meisten Sprachen schon Agenten, auch wieder Agenten, die halt automatische Instrumentierung machen und automatisch schon Traces und Metriken erzeugen. Ja, da gibt es natürlich bei unterschiedlichen Runtimes. Ich bringe jetzt Java und .NET zum Beispiel, weil die kenne ich am besten. Dort gibt es Möglichkeiten, wie man sich in diese Runtime reinhängt und dann dynamisch bei der Ausführung vom Code sich in gewisse Hooks reinhängt und somit im Endeffekt für kritische Methoden, die aufgerufen werden, automatisch Traces erzeugt. Das heißt, als Entwickler brauche ich bei vielen Sachen eigentlich nichts mehr machen, sondern ich bekomme eigentlich diese Traces und Metriken. Nur jeder Agent, jeder Autoinstrumentator kann nicht wissen, welche Daten wirklich komplett relevant sind für jeden Entwickler. Mhm. Ja, weil ich kenne die Anwendung im Vorhinein nicht, wenn ich so einen Agenten schreibe. Und deswegen hat der Entwickler immer noch die Möglichkeit, seine spezielle Methode, die er haben will, wenn er sagt, diese Methode ist wichtig für mich, ich möchte wissen, wann sie ausgeführt wird, wie oft und ich möchte auch noch diese und diese Methodenargumente capturen, dann kann der Entwickler das noch sagen, indem er einen Aufruf macht auf die OpenTelemetry Library. Und dann wird das, was er emittet, was er da erzeugt mit diesem Aufruf, quasi gemerged mit allem Restlichen, was OpenTelemetry so erzeugt.
Okay, dann muss ich natürlich wieder auf der anderen Seite gucken, dass ich diese Daten mir entsprechend anzeige.
Natürlich, genau,
und,
ja.
Und dann daraus irgendwas mache oder eben noch nicht. Ich muss natürlich wissen, okay, wenn ich jetzt so eine Funktion habe, vielleicht, weiß ich nicht, hängt sich das Programm gerade in der dann öfter mal auf oder im Rauch einfach zu lange oder es ist eine Funktion, die irgendwo Daten irgendwo her beziehen soll und die Datenquelle ist gerade nicht da oder wie auch immer, ne?
Genau.
Dass ich das irgendwas benutze.
Genau. Und was auch schön ist, also wie gesagt, ich bin in dieser Industrie schon relativ lang, jetzt seit 16 Jahren bei der Dynatrace, aber das Coole an am OpenTelemetry ist, dass sich hier wirklich alle Vendoren eigentlich jetzt zusammengegeben haben und gesagt hat, wir contributen, weil im Endeffekt ist es ein Benefit auch für die ganzen kommerziellen Hersteller, weil das Schwierigste oder eine schwierige Komponente für Observability-Vendoren ist, diese Agenten zu entwickeln und zu maintainen. Ja.
Und wenn man das für jede Sprache machen soll, dann?
Für jede Sprache, immer up-to-date. Und eigentlich ist es viel einfacher, wenn man sich auf einen Standard fokussiert und im Endeffekt dann die Entwickler von Runtimes, von Libraries, ich spreche jetzt mal Hibernate zum Beispiel, und ich sage immer nach wie vor eine sehr prominente Library oder andere Libraries, die Entwickler von diesen Libraries, die verwendet werden in vielen Anwendungen, die wissen ja am besten, was eigentlich wichtig ist, wenn deren Libraries aufgerufen werden. Das heißt, es ist viel besser, wenn die ihre Libraries schon vorinstrumentieren mit OpenTelemetry, sodass jeder Entwickler, der dann die Library verwendet, sicher sein kann, dass die Traces, die dann rauskommen, die richtigen Daten enthalten. Ja. Und das hilft auch den Vendoren, weil wir brauchen uns dann nicht mehr hunderte Entwickler halten, die ständig die Agenten updaten müssen.
Ja, ja, die immer nur hinterher programmieren. Genau. Das heißt, also das ist auch der Grund, warum Dynatrace da hinterher ist und sagt, okay, wir committen uns da jetzt OpenTelemetry zu machen.
Genau, plus wir haben auch Engineers, die wirklich aktiv an OpenTelemetry mitarbeiten. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass einfach, ja, ihr Community macht einfach mal, ja. Natürlich, also sehr viele von den Observability-Herstellern haben auch Engineering-Resources wirklich committed auf OpenTelemetry als Open-Source-Projekt, genauso wie wir. Wir haben einige Engineers, die aktiv 100% nur an OpenTelemetry arbeiten. Wir haben unseren Code für gewisse Instrumentierungen von gewissen Sprachen zurück contributed an OpenTelemetry und jetzt, wie gesagt, arbeiten wir aktiv daran, das weiterzuentwickeln.
Das heißt, OpenTelemetry ist jetzt sozusagen der Standard da an der Stelle. Es ist auch mittlerweile eins der größten CNCF-Projekte, genau, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Und wie entwickelt ihr da mit anderen Firmen zusammen? Also habt ihr da irgendwie, ist das alles in der CNCF?
Alles in der CNCF.
Dass ihr da, weiß ich nicht, trefft ihr euch dann ab und zu mal und besprecht irgendwas oder ist es, weil es ein Community-Projekt ist, ist es sowieso aus jeder Firma, sind da Leute dabei?
Naja, es ist so, also wie jedes CNCF-Projekt und wie die meisten Open-Source-Projekte gibt es halt dort regelmäßige Meetings. Da wird im Endeffekt besprochen, was wird als nächstes angegangen, und im Endeffekt sind wir halt dann einer dieser Firmen, die halt dort, oder Community-Members, die dort mitwirken und sich aktiv einbringen. Ja, also wie jedes andere Community-Projekt genauso. Und dort versuchen wir gemeinsam mit unserer, sagen wir, offiziellen Konkurrenz dort das Projekt weiterzutreiben. Ja.
Weißt du, was als nächstes so bei OpenTelemetry ansteht oder bist du da ein bisschen raus?
Ja, ich glaube, jetzt haben sie ja, mit Traces hat sie angefangen, Logs, Events, Metriken. Es geht einfach darum, sie nennen es Signale von Observability abzudecken. Profiling ist, glaube ich, gerade announced worden. Sie wollen jetzt auch Richtung Profiling gehen. Das heißt, es geht darum, dass man OpenTelemetry noch erweitert, um eben diese weiteren Signale von Observability. Weil wenn ich jetzt wieder historisch zurückgehe, was wir als Vendoren gemacht haben in den letzten Jahren, wir haben ja Dynatrace hat mit Tracing angefangen, ja, darum auch im Namen Dynatrace. Ja. Und wir haben es dann erweitert auf Logs, Metriken, Events, End-User-Daten, Profiling und so weiter. Wenn ich mir andere ansehe, wie zum Beispiel Splunk, ja, Splunk kommt ja traditionell aus dem Logging, hat natürlich sehr viel in Logs angefangen und hat sich dann in andere Signale weiterentwickelt. Und das ist das Gleiche jetzt mit OpenTelemetry. OpenTelemetry hat halt mit Traces angefangen und versucht halt jetzt alle anderen Signale abzudecken, indem zuerst einmal quasi Basis-Support eingebaut wird, dann refined, bis man im Endeffekt dann eine Version hat von OpenTelemetry, wo man sagt, das ist jetzt GA Version 1.0, die Spezifikationen sind alle da und dann können auch Vendoren wie wir sagen, okay, wenn jetzt eine Anwendung instrumentiert ist mit OpenTelemetry und da kommen Logs raus, dann wissen wir, die kommen in diesem Format und das können wir auch so verarbeiten.
Ja. Und ihr habt dann als Dynatrace irgendwie eine schöne Web-Oberfläche und
natürlich, ja, genau. Und natürlich auch eine AI, weil jeder eine AI hat, aber wir haben die AI schon relativ lange, aber anscheinend waren wir ein bisschen zu früh dran mit dem Ganzen.
Tja.
Ja, wir haben die AI, die heißt Davis bei uns, die im Endeffekt alle Daten natürlich analysiert und der man auch Fragen stellen kann und alles Mögliche, ja.
Okay, und dann bastel ich mir irgendwelche Sachen zusammen und krieg dann auch irgendwelche Alerts oder so, wenn irgendwas nicht stimmt.
Genau, die Idee ist eigentlich, ich will jetzt nicht zu viel Commercial machen für Dynatrace, weil ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck von dem Podcast, aber viele Observability-Vendoren, die schon lange im Geschäft sind, ja, wir haben natürlich sehr viel Erfahrung mit der Analyse von sehr vielen Datenmengen und nicht nur von Daten, die unabhängig voneinander gesehen werden, sondern in Kontext. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, eine Response-Time von einer Anwendung, die auf Java läuft und gleichzeitig hat Java High Garbage Collection, weil einfach zu wenig Memory da ist, dann liefern wir nicht unterschiedliche Alerts. Wir sagen dann nicht Response Time High und Garbage Collection hat ein Problem und du bist auf 100% CPU, sondern da erzeugen wir ein Problem und sagen, ein Problem ist, du hast eine hohe Response-Zeit, der Root Cause ist Garbage Collection und die Aktion, um das zu lösen, wäre im Endeffekt es zu skalieren oder andere Memory Settings zu machen. Das heißt, das ist dann der Mehrwert von einer kommerziellen Analytics-Solution.
Okay.
Nicht nur dir jetzt Daten zu geben, die du dann auf ein großes Dashboard gibst und selbst die Schlüsse ziehst, sondern die Schlüsse werden für dich automatisch schon gezogen, zumindest ein Großteil.
Okay, wenn ich selber hoste, mir selber die Daten angucke oder darstelle, müsste ich mir solche Regeln eben selber bauen.
Genau.
Oder ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Community-Projekte dazu, weißt du da was?
Das weiß ich jetzt leider nicht, ob da viel gibt.
Ja, genau. Aber dann müsste ich mich selber hinsetzen und sagen, okay, ich sehe die ganzen Daten sozusagen. Ich habe eine Ahnung, wie meine Applikationen funktionieren sollen. Aber um dann aus den Daten irgendwas Sinnvolles zu machen, müsste ich mir halt eigene Regeln bauen und dann meine Entwicklern Bescheid geben und sagen, hier, guck dir mal das Problem da ein bisschen genauer an, da stimmt irgendwas nicht.
Genau, und eben diese Regeln oder halt, da gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Ansätze. Wir machen sehr viel an Anomalie-Detection mit unterschiedlichen Algorithmen, um rauszufinden, gibt es ein abnormales Verhalten? Ist jetzt die Response-Time abnormal oder normal, basierend auf, sagen wir mal, auf Baselines, das heißt, es ist Montag in der Früh, ist jetzt Montag in der Früh die Response-Time immer so oder ist es heute anders, läuft irgendwas anders am System, was einen Impact drauf hat, das heißt, das ist auch der Vorteil, wieso man dann vielleicht kommerzielle Vendoren verwendet, um eben die Daten zu analysieren. Man kann alles selbst machen, ja? Die Frage ist, wie viele Leute muss man investieren und wie viel Expertise hat man selbst im Haus, um die Schlüsse dann zu ziehen oder sagt man, man investiert dann doch das Geld und schickt die Daten an eine Lösung, die halt dann schon sehr vieles automatisch kann.
Trotzdem sollte man sich ja ein bisschen mit OpenTelemetry auskennen.
Natürlich.
Weil da bringt es nichts, wenn ich eine größere Lösung kaufe und dann keine Ahnung habe.
Genau, wobei, da muss man nochmal ganz kurz sagen, OpenTelemetry fokussiert sich darauf, wie wir die Daten bekommen.
Ja.
OpenTelemetry sagt nichts aus, wie die Daten analysiert werden.
Deswegen hast du vorhin auch zum Beispiel Jäger nochmal erwähnt. Ne? Ja. Also mir war am Anfang auch nicht klar, ich hatte das irgendwie so in dieselbe Ecke gesteckt. Ich habe gedacht, dass die machen quasi dasselbe. Aber nee, das eine ist die API, die mir die Sachen anzeigt und dann brauche ich ein anderes Produkt, was diese Daten dann nimmt und daraus irgendwas auch macht.
Genau, also OpenTelemetry sagt, welche Daten wollen wir haben von den Anwendungen, welche Traces, welche Logs, welche Metriken sind interessant. Diese Daten müssen dann irgendwo hingeschickt werden an ein Backend und wenn es im Backend ist, können sie visualisiert werden oder analysiert. Jäger ist ein Tool, um Traces zu analysieren. Visualisiert. Ich kann mir einen Trace ansehen. Ja? Ja. Ich kann mir auch 100 Traces ansehen und Jäger bietet mir dann eine UI an, um zu sagen, ich möchte jetzt nur die Traces sehen, die länger als 5 Sekunden dauern. Genau.
Das ist dann so wie in der Webkonsole hier bei Browsern oder sowas, wo ich einfach sagen kann, okay, ach, zeig mir das mal,
genau,
und sehe, okay, die eine Abfrage, genau, nach dem Bild hat so und so lange gedauert oder hat es nicht gefunden.
Genau.
So nach dem Motto würde ich das dann in Jäger oder anderen,
genau,
Tools sehen.
Okay. Ganz genau.
Gut, gibt es noch einen Grund, Captain einzusetzen? Gibt es noch einen Grund, sich wirklich mit OpenTelemetry auseinanderzusetzen? Oder sagst du, nee, ist eigentlich, muss man machen heutzutage?
Ich sage mal so, wenn du dich in ein Flugzeug setzen möchtest und du weißt, der Pilot hat keinen einzigen Instrument, er weiß nicht, wie schnell er fliegt und wie viel Sprit noch im Tank ist, dann brauchst du nicht auf OpenTelemetry zu sehen und nicht auf Captain. Wenn du aber gerne willst, dass du weißt, was passiert, dann würde ich sagen, schaut euch OpenTelemetry an oder generell Observability. Und Captain bietet, wie gesagt, die Observability in die Deployments.
Was schon integriert.
Genau, das würde ich. Deswegen hoffe ich, dass die Leute sich das ein bisschen ansehen. Ja.
Klingt auf jeden Fall nach einem coolen, interessanten Projekt, was man sich mal angucken kann. Vielen Dank, Andreas, dass du uns mal diese beiden Projekte vorgestellt hast und das mal ein bisschen auseinanderklamüsert hast, weil genau, also auch mir waren da so ein paar Sachen unklar und ich hoffe, das hat man jetzt ein bisschen besser verstanden.
Ich hoffe auch, ja. Und es ist natürlich nicht leicht, up-to-date zu bleiben bei allem, was sich im Kubernetes-Umfeld in der CNCF tut. Es gibt da mittlerweile 170, 180 unterschiedliche Projekte. Und das alles zu verstehen, ist natürlich sehr schwer. Und mittlerweile, aktuell ist ja, also zumindest diese Woche natürlich alle, der ganze Fokus ist auf AI und alles Mögliche. Ja, da gehen ja vielleicht andere wichtigere Sachen auch runter. Ja, aber es gibt Gott sei Dank genug Informationen und Videos und um sich dort ein bisschen einzulesen. Ja.
Genau, kannst du vielleicht nochmal sagen, was ist was ist die Webseite von Captain? Wo kann man sich vielleicht noch ein paar Informationen holen?
Ja, www.captain.sh ist die Webseite. Wir sind
zwar Captain mit E, ich habe auch
gesehen. K-E-P-T-N, ja, genau.
Gibt auch ein A.
Ja, genau, Captain K-E-P-T-N, ja. Und am besten aber im CNCF Slack. So, CNCF hat ja einen eigenen Slack Workspace und dort haben wir mit Captain K-E-P-T-N auch unseren Channel, wo man dann die Community und die Maintainers und alle findet. Ja.
Verlaufen sich da manchmal ein paar Leute? Also wie gesagt, ich hab Captain mal gesucht und habe gedacht, okay, da gibt es eins mit A, eins mit E. Das war irgendwie ein bisschen...
Das ist ja interessant natürlich. Ja, also der Name kommt ja quasi von der Captain, der eigentlich sag mal, den
Steuerrad sitzt,
genau, von Kubernetes sozusagen. Genau, der den Container richtig in den Hafen bringt. Und das, die deutsche phonetische Variante halt von einem Captain. Ja. Deswegen haben wir K-E-P-T-N, ja. Und ich glaube, es hat interessanterweise, es gibt irgendeine Firma in Norddeutschland sogar, die auch einen ähnlichen Namen, aber machen komplett was anderes, ist auch eine ähnliche Variante von Captain, ja. Es kann schon sein, dass sich Leute verlaufen, aber ich hoffe, sie finden dann trotzdem irgendwie zu uns, weil sie Podcasts wie deinen hören und jetzt wissen, wie man Captain richtig buchstabiert.
richtig buchstabiert. Genau, vielen Dank. Dann hoffe ich mal, vielleicht schlagen ein paar neue Leute bei euch auf, lesen sich die Dokumentationen durch oder kommen sogar in den Slack-Channel. Ich nehme an, da sind auch Entwickler, die einem dann ein bisschen helfen können,
genau,
wenn man dann mal auf irgendwelche Fragen stößt oder...
Ja, ja. Genau.
Okay, wunderbar. Vielen Dank, Andreas.
Dankeschön.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.